Ja, einen herzlichen guten Morgen von meiner Seite. Es ist mega schön, dass ich bei euch sein darf. Ich habe mich auch gefreut und möchte an dieser Stelle auch Trudi und der Friedrich, oder wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Der Tina, Trudi, Friedrich und auch Irene ganz speziell grüßen, die nicht mehr kommen können, gäbe es im Moment. Aber natürlich euch auch, schön, dass ihr da seid. Und ja, es ist für uns etwas Spezielles. Und da denke ich auch ein bisschen wieder an Sachen zurück von früher und so. Und mir ist vorher so durch den Kopf, das haben wahrscheinlich die meisten gar nicht mitbekommen, aber wo wir an der Rathausgasse waren, dort einmal, kurz bevor ich jetzt führen wollte, predigen, ist mir Gürtelschnalle gerissen und ich hatte ein bisschen weite Hosen angehabt. Ich dachte, nein, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mal hinterher geschaut, da ist da hinten der Fritz Schweizer gehockt, hat gesagt, Fritz, ich brauche deinen Gurt. Und dann habe ich gesagt, was brauchst du? Dein Gurt? Da habe ich mit dem Fritz im Gurt predigt, das ist also auch ganz gut gegangen. So, jetzt habe ich meinen eigenen. Er funktioniert, kann er testen. Ja, wir haben uns gefreut, wir sind nur das Dritte. Der Tim ist im Unterweekend. Tim, also die Zeit vergeht, die Kinder wachsen. Der Tim kommt in die zweite Sek und hat jetzt auch schon die Bücher, die sich mit der Berufswahl beschäftigen. Und ja, er kommt in die sechste Klasse und sie hat immer noch alles gerne, was vier Beine hat, vor allem Hund und Ross. Und darum, dass ein Hund zu Gast ist heute Morgen, das finde ich absolut ein Hammer. Das ist absolut genial. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Wir haben in Albisrieden, planen wir auf den Herbst die Predigserie «Grenzenlos». Und dem machen wir jetzt Gedanken, wie ist Gott von seiner Art her und was für Grenzen hat er für uns überwunden. Und eine der gewaltigsten Grenzen, die Gott überwunden hat für uns, ist, dass er Mensch geworden ist. Dass er Grenzen zwischen Gott und Menschen überschritten hat. Dass er uns kann helfen kann. Dass er uns seine Liebe kann zeigen auf eine Art, dass wir es verstehen. Und das hat Gott ja schon früh im Voraus angekündigt. Nämlich im Jesaja 7, Vers 14. Das ist ein ganz bekannter Vers. Wo habe ich da eigentlich einen Bildschirm? Okay. Den haben wir da. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Also Gott hat Grenzen überwunden und ist Mensch geworden. Und zwar hat er das gemacht, nicht durch irgendeinen Mächtigen, einen Cäsar oder Alexander der Große, er hat nicht irgend so einen ausgewählt, der das macht, sondern er hat es gemacht als Kind, als kleines Kindchen. Und das ist irgendwie typisch Gott. Und genauso hat er ja nicht irgend so ein mächtiges Volk ausgewählt im Alten Testament, sondern das kleine Israel, das Pünktli. Oder dazu hat man ja gemeint, es gäbe nur drei Kontinente, Asien, Afrika und Europa. Und irgendwo mitten drin, in diesen drei Kontinenten, das Pünktli von nichts fast, das Israel. Und das hat er erwählt. Und dort ist wunderbare Blume, bildlich gesprochen, rausgewachsen. Und so ist Gott. Er ist besonders mit denen, die sich schwach fühlen. Und die Botschaft von Immanuel ist die Botschaft, dass Gott besonders mit denen ist, die sich kraftlos und schwach fühlen. Gott ist auf deiner Seite. Gott kämpft mit dir. Und dazu hat er Grenzen zu uns Menschen überschritten. Aber die Grenze, die war unerhört hoch. Das, glaube ich, können wir gar nicht richtig wirklich einordnen. Wo Adam und Eva im Paradies waren, im Garten Eden, hat es diese Grenze noch nicht gegeben. Und erst, als sie sich Gott den Rücken gedreht haben, wo sie Gott abgelehnt haben, ist die Grenze gekommen. Sie müssen den Garten verlassen, weil sie durch ihre Schuld nicht mehr können von Gott bestehen konnten. Und ich finde es eindrücklich, wie es da heisst, im 1. Mose 3, 24, nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott, der Herr, Cherubim auf, das sind so mächtige Engelwesen, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Und seither ist Menschheit von Gott abgetrennt. Aber Gottes Sohn Jesus ist in die Welt gekommen, weil er gesagt hat, das muss sich ändern. Ich will wieder Zugang haben zu den Menschen, aber dazu hat unsere Schuld müssen gerichtet werden, müssen getragen werden von jemandem. Und Gott hat gesagt, ich will, dass das nicht die Menschen selber tragen müssen, weil sonst haben sie gar keine Gemeinschaft mehr mit mir. Und es ist ja so, jeder von uns hat kleinere oder grössere Verfehlungen gegenüber Menschen oder auch gegenüber Gott. Und darum ist Jesus gekommen und hat all deine Verfehlungen All meine Verfehlungen hat er auf sich genommen und ist dafür in den Tod gegangen und hat es mitgenommen aus dieser Welt raus. Das ist wunderbar. Er hat den Tod besiegt auch. Und für uns braucht es jetzt einfach, dass wir dazu stehen und sagen, Jesus, ja, schau, da hast du es, ich brauche einen Retter. Wie wir es vorher gesungen haben. Ich brauche einen, der mir das vergibt. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit unserem Stolz zu tun, oder? Tatsächlich, ich brauche einen, der mir da hilft. Und wer das macht, der erlebt das Wunder. Bei dem geht der Grenzbaum wieder rauf. Und der Zugang zu Gott ist offen und kannst ohne Furcht zu Jesus kommen. Das ist eine erfahrbare Realität. Und die Bibel zeigt, dass die Auswirkungen von dieser neuen Realität erfahrbar ist in diesem Leben, aber erst recht auch, wenn wir mal gestorben sind. Und das ist ja auch, ich finde das immer wieder etwas, ja, ich weiss gar nicht, wie Leute können leben ohne die Zukunftshoffnung. Nach dem Tod geht es weiter. Also ich kann eigentlich staunen, die das können. Ich frage mich manchmal, wie können sie das? Ist das irgendwie Oberflächlichkeit, wobei ich das nicht irgendwie den Leuten unterschieben würde, oder einfach so eine Stärke, ich habe es irgendwie nicht. Und ich bin so froh zu wissen, hey, es geht weiter. Und sogar fängt es erst richtig an nachher. Und wenn du merkst, und das ist übrigens das Wichtigste, was es gibt, der Punkt, dass der Grenzbaum offen ist. Und wenn du merkst, hey, ich bin nicht ganz sicher, ist der wirklich offen, der Grenzbaum? Bin unsicher, oder du weißt vielleicht sogar, er ist definitiv noch nicht offen. Hey, dann kannst du auf mich zukommen, wenn es fertig ist. Oder gehst du auf jemand anderen zu, wo du weißt, und bringst sie in Ordnung. Und gehst heim und weißt, hey, mein Grenzbaum ist offen. Die Grenze ist genial, wieder einfach durchgehend. Und der Jesaja-Text, das ist ja eine uralte Prophezeiung, die wir da haben. Normalerweise kommt das ja in der Adventszeit. Aber die redet davon, dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebärt und den Sohn Immanuel nennt. Und interessant ist ja, dass die Bibel den Namen nur viermal erwähnt. Und im Matthäus-Evangelium wird der Name und auch die Verheißung auf die Person von Jesus angewendet. Und das, obwohl Jesus gar nie so genannt wird. Warum wird denn Jesus genannt? Weil er eigentlich die Verkörperung ist von dem Namen. Also es geht ja nicht darum, um den Namen selber, sondern er ist die Verkörperung, der Inhalt. Und Hebräisch heisst Immanuel, Gott ist mit uns. Und das ist eine riesige Zusage. Und gerade wenn wir mal ein bisschen, manchmal sind wir einfach im Alltag drin, dann denkt man nicht immer so weit, aber manchmal hockt man vielleicht mal an und denkt darüber nach, hey, wo sind wir da eigentlich in dem Universum und so eine kleine Erde und hey, sind wir da verloren, wie Nadel im Heuhaufen? Und wir dürfen wissen, nein, wir sind nicht alleine in der Weite von dem ungeheuren, gewaltigen Kosmos. Gott ist mit uns. Und das ist eine bleibende Realität für alle, die mit Jesus leben. Und jetzt ist einfach die Frage, wie entfaltet diese Realität immer wieder ihre Wirkung? Ich meine, man kann das manchmal so wissen im Kopf, aber man fühlt es wie nicht so, man ist sich das wie nicht so bewusst. Wie kann das, ich meine, wenn das da so ist, Gott ist mit mir, boah, das ist ja gewaltig. Aber wie kann das mich immer wieder neu auch bewegen? Und ich glaube, die Bibel zeigt mehrere Wege auf, wie das kann passieren, dass die Realität wie wirksam wird. Aber zwei von denen sind sicher, und zwei wichtige sind Loben und Klagen. Indem wir Gott loben und vor ihm klagen, glaube ich, dass wir wie offen werden für seine Gegenwart. Und interessanterweise dominieren ja genau die beiden Themen, Lob und Klagen, Psalmen. Also das Buch ist voll von diesen beiden Themen. Und ja, welches Thema ist denn noch verbreiteter? Also die Hebräische Bibel, die sagt im Psalmbuch Buch der Preisungen oder Buch der Loblieder. Könnte man meinen, ja, das kommt mehr vor, aber es ist effektiv so, dass Klagen in den Psalmen mehr vorkommen als Loben. Nämlich in etwa mehr als 50% der Psalmen ist Klagen ein Thema. Und wisst ihr, was das heisst? Das heisst, Klagen ist in bestimmten Phasen des Christseins relevant und gehört dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, ja, also Klagen dürfen wir doch nicht als Christ. Schließlich macht Gott ja keinen Fehler und im Neuen Testament heisst es ja, freut euch alle Zeit. Und nochmals sage ich es, freut euch alle Zeit oder es wird nicht geklagt. Da musst du immer schön lächeln und irgendwie runterschlucken. Ist das die biblische Botschaft? Nein, es ist sie definitiv nicht. Und ich rede jetzt aber schon nicht von Jammerle und so Klagen und Unzufriedenheit und über Jammerle. Ich rede jetzt wirklich von Klagen. Und wenn man eine Klage hat, dann hat man etwas, was einem abdruckt, was schwer ist. Und weil ich auch sage, Gott, warum muss ich das tragen? Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Was prägt unsere Gottesdienste mehr? Klagen oder loben? Irgendwie wahrscheinlich klar, oder? Loben. Und es ist ja auch angenehmer, sage ich jetzt mal, weil es positive Gefühle vermittelt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde schon auch, der Alltag bringt genug Schweres mit. Da muss man ja noch künstlich irgendwie sich abdrücken. Und trotzdem glaube, oder ich glaube, es ist richtig, oder? Wenn Gottesdienst vom Lob durchzogen ist. Und trotzdem ist es, weil ich wirklich auch wertvoll, wenn zwischendurch ein Lied oder ein Gebet oder ein Vers da ist, wo man den Klagenden eine Stimme gibt und ihnen hilft, dass sie sich irgendwie auch angesprochen fühlen. Beim Klagen geht es auch darum, dass wir Sachen, die wir mit Gott, die wir ihnen können verstehen können, dass wir da in Dialog treten mit ihm, dass wir ihm das wie kommunizieren und sagen und wo wir können einfach auch das Äußere, was uns drückt. Also Loben und Klagen, bin ich überzeugt, sind zwei Wege, die uns helfen, der Gegenwart Gottes bewusst zu werden, wo wir merken, Jesus ist tatsächlich der Emmanuel. Er ist jetzt bei mir. Und das ist so wichtig. Weil das Wahrnehmen von seiner Gegenwart, das ändert einfach alles. Das ändert total alles. Wenn das bewusst ist, dass das, ja. Und das ist vielleicht darum auch eine der grössten Kraftquellen, wo wir mit Schwierigkeiten umgehen können, mit dem Leben und auch zu Freude, nicht nur bei Schwierigkeiten, auch wenn wir Freude wollen. Wie komme ich zu Freude? Und das ist auch eine. Und darum ist Loben und Klagen, glaube ich, nicht das Steckenpferd von ein paar Christen mit einer besonderen Neigung, sondern es sollte für eigentlich alle Christen sollte das eigentlich ziemlich wichtig sein. Natürlich, wir müssen nicht klagen, wenn es uns gut geht. Das wäre irgendwie auch ein bisschen komisch, ein bisschen klagen, dann suchen wir irgendetwas, obwohl es einem eigentlich gut geht. Ausser, wir leiden mit jemandem mit. Oder? Wir gehen ins Klagen rein von jemand anderem und tragen mit. Aber Gott loben, das können wir eigentlich immer. Wir haben eigentlich immer Grund, zum Gott zu loben. Wobei ich es gar nicht immer so einfach finde, das zu machen, auch wenn es mir gut geht. Besonders eingeladen sind wir ja, wie jetzt, im Gottesdienst. Eingeladen, in die Lobpreiszeit einzustimmen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Steilpass, um da das Herz reinhängen. Aber ich weiss jetzt nicht, wie du so unterwegs bist. Weil beim Singen geht es ja eigentlich nicht nur ums Singen. Weil, ich denke, anbeten ist geht noch ein bisschen weiter runter. Das Herz reinkommt, dass man wie das zu einem Gebet macht. Und ich habe manchmal wirklich ein bisschen die Tendenz, dass ich meine Gedanken züchtigen muss beim Singen, weil die wandern irgendwo im Zeug rum. Klar, manchmal, wenn ich noch weiss, ich muss jetzt predigen, dann bist du manchmal noch ein bisschen fokussierter auf gewisse Sachen oder als Pastor sowieso, dann siehst du das und jenes und fällt dir das und jenes auf. Und dann muss ich sagen, hey, halt, jetzt sind wir da, jetzt wollen wir Gott anbeten. Und vielleicht geht es dir ja auch ähnlich, mit gewissen Gedanken, wo man sich wie muss zurechtstutzen und sagen, nein, jetzt, Jesus, ich stehe vor deinem Thron. Und darum, ich habe manchmal noch ganz gerne, wenn es Lieder sind, wo ich auch in der Zeit einen Text ein bisschen kann, dann mache ich manchmal die Augen zu und sage, jetzt stehe ich bewusst vor deinem Thron und bete dich an. Und das ist ja auch eine Hilfe, wenn man sich da ein bisschen mitnehmen kann, gegenseitig. Weil wenn ich das nicht mache, dann singe ich zwar Loblieder, aber es entfaltet keine Kraft. Eben der Durchbruch zur Gegenwart Gottes, zum Immanuel, ist dann wie nicht so da. Aber ich habe auch schon gemerkt, im Auto, Lobpreismusik kannst du wunderbar mitsingen. Es stört niemand, wenn es dann ein bisschen schräg tönt. Und ich habe schon gemerkt, dass das Herz wirklich auch tüpft und bewegt ist. Das ist auch etwas ganz Schönes. Aber natürlich auch Lob Gottes im Gebet ausgesprochen. Dass man einfach eine Zeit hat, vielleicht einmal mitten im Alltag rein. Eben, sei es auf dem Velo oder beim Spazieren oder beim Joggen, gut, dann kannst du vielleicht nicht mehr so reden, ich weiß nicht, was ich einmal könnte es nicht. Und dann sagst Gott einfach, überhäufst mit Lob, ohne Grund, vielleicht sogar ohne vorher geplant zu haben. Und ich bin überzeugt, dass das macht auch, gibt einen Impact in unser Leben hinein, auch in die Emotionen. Und gemäss der Bibel können wir Gott sogar dann loben, wenn unsere Gefühle gar nicht entsprechend sind. Psalm 116, Vers 17 sagt: Opfer des Lobes will ich dir bringen. Das heisst, wir können Gott Lobopfer bringen. Und Opfer ist etwas, was mir etwas kostet. Opfer bringen ist nicht etwas, was man immer möchte. Und wo man sagt, ja, da fühle ich mich jetzt dann an. Sondern etwas, was man mit einem Willensentscheid das einfach tut. Und auch wenn die aktuelle Gefühlslage etwas anderes sagt. Und wie oft, glaube ich, auch, dass wahrscheinlich alle von uns schon erfahren haben, wie genau das auch dann Gott mit einem Segen, mit einer Freude belohnt, ein Stück weit, und uns hilft auch emotional sogar. Aber jetzt würde ich gerne ein bisschen auf Klagen eingehen. Es soll ein grösserer Abschnitt sein bei Klagen. Klagen können es helfen, wenn so dunkle Wolken aufziehen und uns der Blick verdunkelt auf Gott. Der Immanuel, der ist dann zwar immer noch da, aber wir spüren es nicht mehr, wir merken es nicht, dass er da ist. Und so klagt zum Beispiel der Psalmschreiber im Psalm 44. Er sagt: Herr, wach auf, warum schläfst du? Erhebe dich, verstoße uns nicht für immer. Warum wendest du dich von uns ab? Warum verschließt du deine Augen vor unserem Leid und unserer Unterdrückung? Wir werden in den Staub gedrückt und liegen am Boden. Erhebe dich, komm und hilf uns, rette uns um deiner Gnade willen. Und da geht es wirklich um Nöte, die drücken ins Boden. Nöte, die du nicht magst. Und Gott greift nicht ein. Oder vielleicht auch eventuell noch nicht. Du kannst es nicht verstehen. Vielleicht sind das gesundheitliche Probleme, Schmerzen, vielleicht sind das Beziehungen, die belastet sind und du fühlst dich irgendwie ohnmächtig. Ich finde es besonders schwierig, wenn ein eigenes Kind involviert ist in so ein Leiden und du denkst, Gott, wieso greifst du jetzt nicht ein? Wo bist du? Und am liebsten hätten wir ja schon auch, wenn Gott einfach so zack und das Problem wegnimmt. Und ich bin immer sehr, sehr ermutigt, wenn das Gott zwischendurch auch macht, dass er uns hat gezeigt, mal, ich habe die Macht und das auch macht auch. Aber was, wenn es nicht macht? Und wenn wir darum ringen, dass Gott eingreift und die Last wird nicht ringer, die bleibt. Und noch schlimmer finde ich, und das hat mir gerade eine Mutter vor ein paar Wochen erzählt, was schlimm, wenn ein Kind, das eigene Kind, Gott bittet, zu helfen in der eigenen Not, vertrauensvoll, und Gott noch nicht eingreift. Da denkst du, boah, nein, also wirklich, ich meine, selber gächzen, oder? Also nein, das ist manchmal enorm. Aber dann noch das eigene Kind. Und du willst ja, dass das Kind den Glaubensweg auch geht. Und denkst, wow, und wie gehe ich dann mit Gott um? Was mache ich dann? Vielleicht hilft es uns, wenn wir in so Situationen uns das Wort von David zu eigen machen, wo er im Psalm 13 aufgeschrieben hat. Und der David ist ja einer, der hat Grosses mit Gott erlebt. Der war ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herz von Gott. Der hat viel Vertrauen in Gott gehabt, viel erlebt. Aber der David hat ja ganz viele Klagepsalmen auch geschrieben. Zum Beispiel eben der, wo er sagt: Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Der David klagt und viermal sagt er, wie lange noch? Was für eine Verzweiflung, wie lange noch? Wie lange noch willst du mich vergessen? Und ich möchte fragen, ist denn das so? Vergisst uns dann Gott, wenn er die Not noch nicht wegnimmt oder nicht wegnimmt? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, eher würde eine Mutter ihr geliebtes Kind vergessen, als dass Gott uns vergisst. Gott vergisst es nie, auch wenn es sich so anfühlen sollte. Wir sind immer in seinem Blick, im liebevollen Blick, auch in einer Not. Für uns sind nicht einfach, das könntest du kübeln, oder? Also ich finde es klar auf den ersten Blick einfach sinnlos und einfach wirklich schwierig und leidvoll. Aber Gott sieht da drin noch mehr. Und da hat es einen Taylor zum Beispiel, der auch wirklich viel Leid erlebt hat. Er sagt, das zu lernen, was Gott uns durch die Not lehren will, ist wichtiger, als aus ihr herauszukommen. Also ich meine, das zu sagen, wenn du drin bist, das ist dann etwas anderes, oder? Aber jetzt lassen wir einfach mal das von uns wirken lassen, was er da sagt. Und er hat sicher eine Wahrheit. Ob man jetzt kann sagen, ja, ich nehme das voll an für mich, dann geht es jetzt vielleicht nicht so schlecht, aber wenn es voll schlecht geht, ist es sicher schwer. Aber ich glaube wirklich, Gott hat die Sicht. Und für uns sieht sie oft aus wie die Unterseite von einem Teppich. Darunter schaut ein Kreuzchen von Fäden und Knöpfen und du denkst, ja, ein bisschen Kuderwelsch. Aber Gott sieht vom gleichen Teppich die Oberseite und sieht, wie ein wunderbares, kostbares Bild entsteht. Und wenn man vom Klagen redet, finde ich noch wichtig, dass man nicht meint, wir sollen Gott anklagen. Wir haben das Recht, Gott anzuklagen. So, ich bin der Richter und Gott ist auf der Anklagebank und jetzt sage ich dir mal, was richtig wäre. Sondern also klagen ist, wir dürfen Gott alles ausbreiten und dürfen wirklich unser Herz aufmachen, das Zeug rauslassen und sagen, einfach wie es ist und klönen und stöhnen und das Unverständnis ausdrücken, so wie es jetzt einfach rauskommt. Und interessant ist jetzt, indem der David im Psalm 13 das macht, die Klage, merken wir jetzt, wenn wir dann weiterlesen, er kommt ein Schritt weiter. Er kommt nämlich zum Bitten. Also vom Klagen kann er dann einen Schritt machen zu der Bitte für sich selber. Das heisst, wende dich mir zu und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Also der David kommt jetzt zu einem ganz wichtigen Teil in dem Psalm, nach dem Klagen zu der Bitte. Und was für eine Bitte? Außerordentlich wichtig. Er betet, mach es wieder hell vor meinen Augen. Und warum? Dass ich nicht sterbe. Es ist ihm bewusst, dass Not in eine dunkle Wolke umgibt und er Gott nicht mehr sieht wegen dieser Wolke. Und wenn das so bleiben würde, wäre es sein geistliches Ende, sage ich jetzt mal. Ja. Der David braucht Gottes Licht, dass er den richtigen Fokus wieder überkommt und das kann ihm nur Gott schenken. Und ich glaube, bei uns ist es genau gleich. Es ist, glaube ich, die grösste Gefahr, dass wenn wir in einer Not drin sind, dass wir dann das Anfang dunkler werden rundherum. Und man merkt es gar nicht so. Ich habe ja letztes Jahr da müssen das Auge operieren wegen nicht so der Blösung und dann hat sie gesagt, ja, wahrscheinlich kommst du an den grauen Star rüber. Und das ist dann wird es ein bisschen dunkler und dunkler. Und beim Auge, du merkst es nicht. Es ist normal, es ist in deinem Auge, es ist ganz fein. Und als ich dann neue Linsen bekommen habe, nach der Operation, habe ich rausgeschaut und dann die Augen verglichen. Also das, die alte Linse, die ist jetzt 49 Jahre alt. Die neue Linse, die ist ein paar Monate alt. Und dann schaust du raus und dann siehst eine weisse Wand. So, mit dem Auge ist relativ weiss, ein bisschen gelblich. Und mit der neuen Linse, die ist mega weiss. Boah. Also man merkt es zum Teil gar nicht so. Und ich glaube, so eine Not, die anfängt, ein bisschen Dunkelheit ausbreitet, du spürst es gar nicht so. Darum ist es mal das Erste, dass man merkt, hey, ich bräuchte eigentlich das Gebet, dass meine Augen wieder hell werden. Und dass Gott uns das schenkt. Und da ist auch die Frage, oder beten wir dann in der Not vor allem, dass Gott ist, dass wir ihn wieder sehen, indem er das Problem wegnimmt. Und ich glaube, das ist völlig berechtigt und auch gut. Aber ich glaube, wir sollten mindestens so intensiv beten, dass Gott uns wieder Licht schenkt ins Dunkle hinein. Dass wir ihn wieder dürfen, wir erkennen und den richtigen Fokus haben. Und David, seine Gedanken entwickeln sich aber nur weiter im Psalm 13. Also vom Betten, also vom Klagen zu den Bitten. Und jetzt geht es noch weiter im Prozess und auch wieder ganz entscheidend. Er sagt, er betet, ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Gott hat ihm scheinbar noch keine Antwort gegeben auf seine Frage, auf sein Unverständnis. Und der David weiß auch nicht, wie lange die Not noch wird andauern. Das weiß er nicht. Aber offensichtlich hat Gott am David sein Gebet erhört und seine Augen in dem Sinn geöffnet, dass wieder Licht durchkommt durch die dunkle Wolke der Not. Und er kann Gott wieder vertrauen. Vielleicht aber ist es auch eine Mischung Vielleicht ist irgendwo ein Stück in dem ein bisschen wird's heller und gleichzeitig auch kommt da wie ein Verstandesglaube vom David drin rein. Ein Verstandesglaube, wo er sagt, ich fälle einen Willensentscheid. Ich will Gott wieder so begegnen. Auch wenn ich die entsprechenden Gefühle noch nicht kann. Und vielleicht betest du auch so. Ähnlich, mit Tränen in den Augen. Auch wenn deine Not noch da ist. Und du sagst, Herr, ich will dir neu vertrauen. Auch wenn meine Gefühle mich noch abdrücken. Auch wenn ich es noch nicht wahrnehmen kann. Wenn ich dich immer noch nicht verstehen kann. Und das ist vielleicht wie ein Widerspruch. Und gleichzeitig glaube ich, dass das der Anfang ist von einem Segen. Mir ist es so ähnlich gegangen, als mein Grossvater gestorben ist. Schon ein paar Jahre her, war noch zu Bülacher Zeiten. Er war nicht gläubig. Und ja, ich weiss noch, ich bin dort auf dem Auto gehöckelt, auf dem Parkplatz gestanden und wir sind Tränen runtergelaufen. Und ich habe Gott zugesprochen, ich weiss, dass du keinen Fehler machst. Und das war wie so ein mega Widerspruch gewesen, aber Gott hat wieder in ihr gewirkt. Und irgendwo hat es etwas gemacht in mir drin. Und ich vermute, dass dem David da ähnlich gegangen ist. Und dann geht der David da aber ja noch einen Schritt weiter, wo er sagt, ich will dem Herrn ein Loblied singen. Also nicht nur das Vertrauen aussprechen, sondern jetzt sagt, ich singe dir sogar ein Loblied. Und das ist jetzt Champions League. David singt Gott Loblieder, auch wenn die Not noch da ist. Auch wenn er nicht weiss, wie lange sie noch da ist. Und ich glaube, das kann auch bei uns ein Durchbruch sein, wenn wir vom Klagen zum Bitten kommen und dann die Entscheidung fällt, und ich singe Loblieder. Egal, wie ich mich fühle. Auch wenn sich die Umstände noch nicht verändert haben. Und das ändert aber dann, glaube ich, auch langsam unsere Wahrnehmung. Die eigene Wahrnehmung. Und wir erkennen, dass der Teppich, dass der nicht nur die Unterseite hat, mit dem Durcheinander, sondern dass oben drauf auch noch etwas ist. Und ja, dass wir das immer mehr wahrnehmen. Debbie Sita, sie war Songwriterin und Worship-Leiterin im ICF. Sie ist im Mai 2019 gestorben. Sie hat Krebs gehabt. Und sie hat einen Mann gehabt und ein Kind. Sie war schon mal krank, ein paar Jahre voran, und hat das überwinden. Sie ist hier schon auf dem Messerschneide gestanden. Und im 19. ist sie dann gestorben. Und viele haben gebetet. Viele haben gefastet in ihrem Umfeld, in ihrer Kirche. Und Gott hat sie trotzdem zu sich geholt. Und mitten in dem riesigen Sturm drin, wo sie drin war, wo sie wusste, es ist enorm ernst, vielleicht sterbe ich, man weiß es nicht, aber die Chance ist gross, hat sie Gott Loblieder geschrieben und gesungen. Und sie hat Lieder aufgenommen, auch sogar noch ganz mit einfachen Mitteln, glaube ich, wenn ich es recht höre, ins Handy hineingesungen, wo sie auch, einerseits hat sie auch gesagt, gesungen, hey Gott, warum ich? Warum ich? Und gleichzeitig hat sie Gott ihre Treue zugesprochen. Du bist und bleibst mein Fels. Und ich lobe dich und so Sachen. Und in einem Lied hat sie geschrieben, das ist aber, glaube ich, eins gewesen, was sie nicht im 19. geschrieben hat, sondern wahrscheinlich bei der ersten Krebserkrankung. Ganz eindrückliches Lied. Worte kommen drin vor. Du bist mein Leuchtturm mitten im tobenden Sturm. Durch die dunklen Wolken scheint Hoffnung hindurch. Mein Herz sinkt, meine Füße verlieren am Boden. Seht ihr, die Not. Aber du gehst auf den mächtigen Wellen. Deine Treue ist wahr. Ja, du bist direkt bei mir. Ich richte meine Augen auf dich allein, denn du wirst nicht verblassen. Was ist, wenn Gott unsere Nöte nicht wegnimmt? Also Grund zur Klage. Debbie ist jetzt im Himmel. Und sie sieht Gott von Angesicht zu Angesicht und sie will nicht mehr tauschen. Sie kann ihn anbeten und sie findet, hey, genau da würde ich schön sein. Für sie ist es wunderbar. Aber die Frage ist auch, wie geht es ihrem Mann, Philipp heisst er, wie ist es ihm gegangen in diesen Klagen, in diesen schwierigen Zeiten? Und er hat vor einem Jahr, hat er mal in einem Gottesdienst hat er einen Bericht gegeben, wie es ihm geht. Und ich finde es so eindrücklich, dass wir jetzt das miteinander anschauen. Danke fürs Einspielen.
Mein Glaubenshaus, das hat sich so angefühlt wie ein altes, verrottetes Grotto. Die Basis und das Fundament, war stabil, dass Jesus Gottes Sohn ist, für uns gestorben ist und wir durch seine Vergebung auch ewiges Leben erhalten. Aber alles andere an Verheißungen, weil die in der Bibel stehen und so. Die waren für mich, also die fielen zusammen. Ich war schon, bevor Debbie gestorben ist, war ich in der Seelsorge, um eigentlich diese Geschichte zu begleiten zu lassen. Und habe mich viel mit Freunden unterhalten und ausgetauscht, die ein Riesengeschenk oder Segen waren, die es einfach auch mit mir aushielten und nicht irgendwie so in christliche Floskeln verfielen, um etwas gut zu reden, sondern einfach auch da waren, um den Schmerz auszuhalten, also ich ihn enorm hoch anrechne. Keine Predigt machte Sinn, oder fand ich oberflächlich und zu wenig lebensreal. Worshipen konnte ich nicht. Trotzdem war es mir ein Anliegen, dass mein Glaube wieder wachsen kann. Und für mich war es einfach eine sehr disziplinierte Entscheidung zu sagen, gut, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und trotzdem wollte ich dranbleiben und sagen, gut, ich glaube, irgendwann wird sich das wieder verändern. Und irgendwann wird mein Glaube hoffentlich wieder wachsen, ohne zu wissen, wann. Als Debbie starb, habe ich gesagt, gut, 6 Monate werde ich trauern und das zulassen und ganz sicher mir für das Zeit nehmen. Und ich habe während der Krankheitsphase nicht gearbeitet. Ich habe einige Monate nach dem Tod von Debbie nicht gearbeitet. Und das größte Wunder für mich im Ganzen ist, dass ich nach 6 Monaten sagen konnte, mein Leben ist gut. Dass ich wieder an einen Punkt war, wo ich sagen kann, ich bin versöhnt mit meiner Geschichte. Ich bin versöhnt mit, was mit Debbie passiert ist. Und das war für mich einerseits so im Kopf, dass ich das verstehen konnte, aber es hatte sich schon in meinem Herzen auch und meiner Seele schon angebahnt. Und von heute auf morgen hat sich das angefühlt, als wäre es jetzt anders. Und sagen konnte, ja, Gott meint es gut mit mir. Mein Leben ist funktioniert, auch mit Judah zusammen. Ich kann wieder arbeiten, ich bin organisiert, ich habe wieder einen Glauben an Gott. Ich bin dankbar über die 15 Jahre, die ich mit Debbie zusammen war, über die 11 Jahre, die wir verheiratet waren. Ich kann wieder nach vorne schauen und bin zuversichtlich, dass mein Leben getragen ist von Gott. Und das ist für mich eigentlich das größte Wunder am Ganzen, dass mich Gott so stark durch diese Phase durchgetragen hat und so eine enorme Veränderung bewirkt hat, wie ich sie mir nie vorstellen hätte können. Das ist für mich ein Riesenwunder. Einfach, da gehört effektiv einfach Gott die ganze Ehre dafür.
Ja, ich finde es mega eindrücklich, einerseits auch die Entscheidung von Philipp, sagen, ich bleibe dran, weil ich vieles nicht mehr verstehen kann. Ich halte fest an Gott. Und andererseits natürlich auch das, wie Gott ihm so geholfen hat, als er ihn durchgetragen hat und dass er ihn nicht hat fallen lassen, auch wenn er das verschiedene Zwischentouren nicht unbedingt so empfunden hat. Psalm 52 oder 57, Vers 2. Vielleicht würde es auf die Situation passen von Philipp. Da sind wir, genau. Gott sei mir gnädig und erbarme dich über mich, denn bei dir suche ich Schutz. Unter den Schatten deiner Flügel will ich mich flüchten, bis das Unglück vorüber ist. Also, dass man im Unglück nicht irgendwo davor rennt, sondern von Gott weg, sondern dass man sagt, ich berge mich unter dem Flügel und warte und hoffe, dass es durchgeht. Es kann sein, dass wir Schweres tragen müssen, dass wir es nicht loswerden. Paulus hat auch so ein Leid gehabt. Er hat dem gesagt, fahl im Fleisch, wo er eigentlich seit Lebens nicht losgeworden ist. Und die Frage ist, wie können wir mit so etwas umgehen? Wie können wir mit so etwas umgehen? Vielleicht gibt es da nur eine Antwort, wenn die Last zu gross wird. Dass ich durch Klagen und bitten, wieder zu einer klareren Sicht kommen auf Jesus und dann entscheiden, ihn wieder anzubeten. Und dann merken, Gott ist bei mir. Gott ist bei mir. Immanuel ist da. Seine Nähe ist mir genug. Dass man wie ein Erkenntnis geschenkt bekommt, seine Nähe ist mir genug. Das ist ein Moment, wo du alles hast, also wo du sonst nichts hast als das. Wo sonst nichts hebt und dreht. Aber wo du kannst durchdringen zur Erkenntnis, seine Nähe ist genug. Seine Nähe dreht durch. Und auch dazu ist Jesus, der Immanuel, gekommen, um die Grenzen vom dunklen Nebel zu durchdringen. Und die Augen zu öffnen für seine Gegenwart, sodass er uns trägt, wenn wir nicht mehr mögen. Und die Verheißung aus Jesaja 7,14, die können wir auch umschreiben mit das Zeichen des Immanuel. Das Zeichen vom Immanuel. Eine Jungfrau wird schwanger, dass Gott uns näher kommt. Und das Zeichen vom Immanuel sagt, seine Nähe ist genug. Und vielleicht nehmen wir das mit, wenn du Zukunft Immanuel hörst. Oder Jesaja 7,14, dass das immer geht, Immanuel gleich, seine Nähe ist genug. Sie ist genug. Dass wir dort probieren, an dieser Wahrheit uns festzuhalten und durchzudringen, bis sie wirksam wird. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt miteinander, mit unseren Nöten, die wir haben, vor Gott kommen, und dass wir miteinander Psalm 13 beten. Vielleicht hast du im Moment nicht speziell Nöte, das ist wunderbar, aber du kannst gleich mitbeten, du kannst eigentlich Nöte von den Glaubensgeschwistern einfach zu deinen Nöten machen. Und so können wir miteinander jetzt auch den Psalm 13 einfach laut beten, als Gebet. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Amen. Amen.